Vis-à-vis.
Der Frühling fängt ja jetzt langsam so an, die Tage werden wieder heller und wärmer. Das ist immer ein guter Moment, um rauszugehen, sich die Stadt vielleicht auch nochmal an Ecken anzugucken, die man nicht kennt. Das kann man gut auf eigene Faust machen. Oder man nimmt an Führungen teil, Architekturführungen beispielsweise. Mir sitzt jetzt Steffen Adam gegenüber und Sie geben solche Führungen, zum Beispiel durch Sozialbausiedlungen. Was gibt es denn da zu sehen? Das ist ja wieder ein gefragtes Thema.
Ja, natürlich ist das ein gefragtes Thema und allerdings bin ich gar nicht so sehr auf Sozialbauwohnungen als auf Wohnungsbau für wirklich jedermann. Und ich nenne das sehr gerne solidarischen Wohnungsbau. Also viele Akteure tun sich zusammen. Das ist wirklich in Berlin sehr sehenswert. Einmal für den bekannten Zeitraum in den 20er Jahren bis 33 und dann nochmal ab den 50er Jahren bis etwa zur Wende. Es gibt da hervorragende Siedlungen und ganz tolle Akteure.
Können Sie da so ein paar Namen nennen? Wo müssten die Spaziergänge vorbeiführen, um sowas sehen zu können?
Naja, es sind also zum Beispiel die klassischen Welterbesiedlungen, die sind ja bekannt. Aber auch hier am Ende der Heerstraße gibt es eine Siedlung Klein-Jerusalem oder aber auch in Zehlendorf, Waldsiedlung Zehlendorf.
Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, 100 Jahre GEHAG, Gegenwart und Zukunft des solidarischen Wohnungsbaus. Was ist denn die GEHAG?
Die GEHAG ist im Langform die gemeinnützige Heimstätten AG. Die wurde 1924 von August Ellinger, dem Gewerkschafter, und dem Architekten und Stadtbaurat Martin Wagner gegründet. Und das Tolle, und das nenne ich eben solidarischen Wohnungsbau, sie haben versucht, wirklich ganz viele progressive Akteure zusammenzubinden. Zum Beispiel die AOK Berlin hat sich angeboten und war ganz froh, dort mitmachen zu können. Es waren etwa 8 Gewerkschaften dabei und natürlich auch der DGB bzw. sein Vorläufer, der ADGB. Und alle zusammen konnten dann auf die Kraft dieser Baugesellschaft zurückgreifen, die einerseits Planungen und Ausführungen übernahm, aber auch unter Umständen die Bewirtschaftung. Und dann gab es noch ein weiteres Feld, nämlich der Einfamilienhausbau.
Welche Siedlungen sind denn die bekanntesten, die in dieser Zeit entstanden sind?
Na, die bekanntesten sind tatsächlich die Welterbesiedlungen als allererstes. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt eine neue Baugesellschaft auf den Markt und schon das erste Projekt, die Siedlung am Schillerpark, ist heute Welterbe. Dann kriegten sie ein Grundstück in Neukölln und bauten die Hufeisensiedlung. Und dieses Hufeisen ist ja praktisch das Signet für den modernen Wohnungsbau in Berlin weltweit. Dann geht es weiter und sie bauen in Prenzlauer Berg die Wohnstadt Karl Legien, auch wieder Welterbe. Und dazwischen liegt dann noch Zehlendorf. Zehlendorf ist damals, 2008, noch nicht Welterbe geworden, steht jetzt aber auf der Tentativliste und wird in 2 Jahren dazukommen. Das ist die Siedlung Waldsiedlung Zehlendorf, Onkel Toms Hütte.
Und wie sehen diese Siedlungen aus? Wie müssen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Wie unterscheiden die sich von dem vorherigen Wohnungsbau?
Naja, es geht darum, der vorherige Wohnungsbau, sagen wir mal aus der Kaiserzeit, das sind dann oft auch das steinerne Berlin mit den verschiedenen Hinterhöfen, die kaum Licht und Luft hineinließen. Plötzlich wird aber das aufgebrochen. Es wird reduziert auf das, was man wirklich zum Wohnen braucht. Es sind eher kleinere Wohnungen, würde man heute sagen. Also das Hauptfeld liegt etwa so auf 60 Quadratmeter Wohnungen mit möglichst großen Wohnräumen, mit möglichst kleinen Fluren. Immer mit Bad und WC und ganz wichtig auch für die GEHAG eben überall Balkon oder Loggia. Bruno Taut, der Architekt, hat das den Außenwohnraum genannt und sagt, wenn auch die Wohnung relativ klein ist, über diesen Außenwohnraum, den Balkon, nimmt der Bewohner praktisch auch noch seine ganze Umwelt mit da rein.
Jetzt heißt das Buch 100 Jahre GEHAG, Gegenwart und Zukunft des solidarischen Wohnungsbaus. Das klingt so ein bisschen, als würde in der Geschichte der GEHAG auch etwas stecken, was uns heute weiterhilft beim Bau von günstigem Wohnraum, gutem Wohnraum. Jetzt sind 100 Jahre aber auch echt viel Zeit. Kann man denn die Herausforderungen beim Wohnungsbau aus der Zeit damals mit den heutigen überhaupt vergleichen?
Auf der einen Seite sicherlich und auf der anderen Seite auch wieder nicht. Wir haben natürlich heute in Deutschland politisch geordnete Verhältnisse. Wir verfügen auch über einen ziemlichen Reichtum. Andererseits, wer in den 20er Jahren ein Problem hatte, tat sich ganz automatisch zusammen. Da entstehen also die Genossenschaften, da trifft man sich, da vereinigt man sich, um in der Masse dann wieder Lösungen zu finden. Und mein Steckenpferd, der solidarische Wohnungsbau, der ist im Grunde genauso wieder gemeint. Tut euch zusammen, damit wir eine Macht bilden, die eben einen neuen solidarischen Wohnungsbau ermöglicht. Eine solche Gesellschaft muss natürlich Kapital zusammenbringen und dann auch erwirtschaften. Aber sie muss zum Beispiel nur bedingt Gewinne erwirtschaften. Sie muss ihre Angestellten, ihre Arbeiter bezahlen, natürlich, völlig klar. Aber sie muss nicht unbedingt jetzt einen Shareholder Value erwirtschaften. Und das zeigt eben auch sehr, sehr genau die GEHAG in ihrer Geschichte.
Was an der GEHAG ist denn in Sachen solidarischem Wohnungsbau zu der Zeit neu gewesen? Wo war da die Innovation?
Die Innovation war tatsächlich die unglaublich große Bandbreite der Organisationen, Institutionen, die GEHAG eben unter ihrem Dach zusammenfasste. Und natürlich waren es auch die ja wirklich hervorragenden und vorbildlichen Führungskräfte. Auf der einen Seite eben der Martin Wagner als Stadtbaurat, auf der anderen Seite eben der Architekt Bruno Taut, der eben diese GEHAG-Qualitäten wirklich erfand und umsetzte.
Was ist denn die besondere Handschrift von Taut?
Bruno Taut wird immer als der Meister des farbigen Bauens genannt. Bruno Taut sagt, ich brauche kein Ornament, kein Schnörkel, aber ich greife wirklich mutig in den Farbkasten und stelle also Farben her, die also plötzlich auch ganz berühmt werden. Also am berühmtesten ist wohl das Tautblau. Und das Lustige ist dann, wenn man genau nachguckt, im Grunde jedes blaue Haus von Taut hat ein anderes Blau.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht dieses Blau aus?
Ja, es geht von Ultramarin. Es gibt das blaue Haus zum Beispiel in der Tuschkastensiedlung. Das ist wirklich, wirklich Ultramarin, würde ich sagen. Ansonsten, Blau ist ja immer als kühle Farbe abgestempelt und was ich so unglaublich toll finde, Taut schafft es, ein Blau zu erzeugen, was wirklich eine warme Note hat. Und er wendet die Farben ja auch nicht nur außen an, auch innen im Gebäude und Schlafzimmer sind bei ihm also generell blau. Und es ist ein so traumhaftes Blau, ich möchte sagen, das Blau der schönen Träume.
Und das ist das, was ich sehen kann, wenn ich zum Beispiel nach Britz Süd fahre und durch die Hufeisensiedlung laufe oder in den Grunewald, Onkel Toms Hütte und da durch die Waldsiedlung spaziere.
Ja, also da sehen Sie natürlich nicht die Wohnung innen, da sehen Sie die Wohnung außen. Wobei es eben auch in der Hufeisensiedlung, das Taute Heim, das ist eine Wohnung oder ein kleines Häuschen, das kann gemietet werden und das ist sowohl außen als auch innen auf den bauzeitlichen Zustand von Bruno Taut zurück saniert worden, wirklich wunderbar. Und da haben sie dann eben ein gelbes Kinderzimmer, das ist so toll, so kreativ in seinen Farben, das ist unglaublich. Aber dann auch so ein kleiner Witz, dann ist das Treppengeländer auch so grau, Handlauf schwarz, aber dann macht Taut eben mal zwei rote Stäbe und es ist eben so toll, man hat die Farben gefunden und man hat es wieder so gemacht, wie das ursprünglich war und das kann man dort auch eben erleben.
Die Hufeisensiedlung und auch die Waldsiedlung Onkel Toms Hütte, das sind total idyllische Nachbarschaften. Ne? Dann gibt es diese Gebäude, die so zeitlos aussehen und dann haben die aber doch ganz schön krawallige Namen. Also in der Waldsiedlung Onkel Toms Hütte, da gibt es den Peitschenknall und in der Hufeisensiedlung die Rote Front. Steckt da wirklich jetzt so viel revolutionärer Geist drin oder war das auch ein bisschen Marketing?
Ich würde das nicht Marketing nennen, aber es ist tatsächlich so, dass in der damaligen Zeit wirklich drastisch mit Worten um sich geworfen wurde. Das war einfach auch zeittypisch und das war auch eine Kampfansage, muss man wirklich so sagen. Aber man wollte sich auch wirklich abgrenzen gegen die gewinnorientierte Privatwirtschaft.
Ich habe gehört, Martin Wagner wäre sogar fast ins Gefängnis gegangen.
Ja. Das war erster Bauabschnitt in der Waldsiedlung Zehlendorf. Wagner war zu der Zeit schon Baustadtrat von Groß-Berlin, aber der Bezirk Zehlendorf, der lehnte das Bauen von der GEHAG in der gedachten Form grundsätzlich ab. Also es gab natürlich keine Baugenehmigung, aber es gab ja ein richtiges Bauverbot vom Bezirk Zehlendorf. Und der Baustadtrat von Groß-Berlin, Martin Wagner, setzte sich darüber hinweg und gab der GEHAG freie Hand, einfach loszubauen. Und da versuchte sich der Bezirk natürlich mit Händen und Füßen zu wehren. Und auch da goss Martin Wagner im Grunde nur Öl ins Feuer, indem er also öffentlich in der Zeitung schrieb, er zahlt keine Strafe, er geht lieber 14 Tage ins Zuchthaus, dann könne er sich mal ausschlafen. Das war also so gingen die Leute offenbar damit um. Das Verrückte ist nur, beim nächsten Bauabschnitt ging das Gleiche praktisch von vorne los. Es wurde wieder begonnen ohne Baugenehmigung. Beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Bauabschnitt alles das Gleiche. Und beim sechsten kommt dann eben der Architekt daher und sagt, dieses Gebäude, also dieser lange Block entlang der argentinischen Allee, das nenne ich Peitschenknall. Das ist die Peitsche, die wir den Beamten um die Ohren hauen.
Wenn man jetzt heute durch die Siedlungen geht, dann sieht man das Logo der Deutschen Wohnen. Die ist mittlerweile Teil der Vonovia, eine Aktiengesellschaft, die Teile der Mieten als Dividende ausschüttet. Ist das ein Zeichen, dass auch die GEHAG am Ende nicht eine sichere Lösung ist?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Wie gesagt, bis 1933 war das ja wirklich die klassische Moderne und dann passierte alles Mögliche. Dann kommt die Nazizeit, da arbeiten alle möglichen Nazis, die mit Wohnungsbau zu tun haben, gegeneinander. Und man vergisst, dass im Gesellschaftskataster die GEHAG als GEHAG weiter existierte. Und so wurde sie plötzlich 1952 sozusagen reaktiviert und hat dann auch wirklich in Berlin ganz, ganz toll gewirkt. Das war dann eine GEHAG, da war der Deutsche Gewerkschaftsbund dabei als Hauptaktionär, die Deutsche Angestelltengewerkschaft und eben auch die Stadt Berlin als Aktionär. Und dann haben wir irgendwann die 80er Jahre. Und die Gewerkschaften, vor allen Dingen der DGB, nutzt den Skandal um seine neue Heimat, um zu erklären, und das erklären sie leider bis heute, Gewerkschaften können keinen Wohnungsbau, was natürlich Quatsch ist. Für die GEHAG war es dann so, eben die Gewerkschaften gingen raus, die GEHAG transformierte in eine reine stadteigenes Bauunternehmen. Und dann gab es tatsächlich niemanden, der was dabei fand, weil Berlin seine Schulden loswerden wollte, diese GEHAG zu veräußern.
Über welche Jahre sprechen wir da?
Da sprechen wir so um 2000 bis 2007. 2007 hat dann die Deutsche Wohnen endgültig das übernommen. Zwischendurch war man auch eine Harzer Eisenbahn dabei. Völlig abstrus, aber man hat sich eben nichts dabei gedacht. Und so ging dann der Immobilienbesitz erst in die Hand der Deutschen Wohnen. Und das ist natürlich grausam auf der einen Seite. Denn jetzt wandelt sich eine gemeinwohlorientierte Baugesellschaft zu einer privatwirtschaftlich gewinnorientierten Baugesellschaft. Und jetzt im Moment, also die Deutsche Wohnen, das muss man andererseits auch sagen, sie haben sich wirklich um ihre Immobilien sehr, sehr gut gekümmert. Andererseits, naja, sie sind eben gewinnorientierte Privatwirtschaft und mittlerweile sind sie dann ja auch aufgekauft worden und sind heute Vonovia.
Wenn man sich die Nachrichten zum Wohnungsbau in Berlin durchliest, dann sind das oft schlechte Nachrichten. Da bleibt man hinter seinen Erwartungen zurück, dann fehlen die Sozialwohnungen in einem ganzen Stadtteil. Ja. Da könnte man zugespitzt sagen, irgendwie scheint dieses ganze Wissen um den gemeinnützigen Städtebau verloren gegangen. Teilen Sie diese Wahrnehmung?
Ich will nicht sagen, dass es verloren gegangen ist. Natürlich weiß man darum. Man weiß eigentlich auch eine Lösung, aber diese Lösung in Zeiten, wo wir immer weiter auf eine Liberalisierung der Wirtschaft hinarbeiten, wo wir Überwachung der Wirtschaft immer weiter auflösen und eben nicht mehr überwachen, was die so machen, da ist das zunächst mal wirklich ein neuer Gedanke, auch wenn er sich eben auf dieses Vorbild beruft und sagt, wir müssen dieses Thema Wohnungsbau, was alle angeht, wirklich wieder in unserer Gesellschaft verankern. Und da ist der Appell eben auch tatsächlich gerichtet an die Akteure, die gesellschaftlich aktiv sind. Das sind in meiner Wahrnehmung Gewerkschaften, Genossenschaften, gerne auch gemeinnützige Rentenversicherungen, genossenschaftliche Banken. Alle diese, die ja Rücklagen bilden müssen, die würden zumindest erstmal auch Kapital zusammenbringen. Vielleicht kann man auch, das war damals nicht der Fall, die Kirchen mit einbinden oder auch Parteien, wenn sie Lust haben. Man kann diesen Appell nur an diese Leute richten und sagen, sollten sie sich nicht auch wieder zusammentun und dieses Thema auch als ihres begreifen, dann hätten wir auf der einen Seite wahrscheinlich eine ganze Menge Kapital und auf der anderen Seite natürlich auch diese Gruppen als Gruppen. Und ich habe jetzt hier einen gewissen Anfang gemacht mit 100 Jahre GEHAG, dies wieder auf die Tagesordnung zu bringen und auch in Diskussionen, in Vorträgen, in meinen Fachexkursionen Leuten nahezubringen.
Steffen Adam, vielen Dank für das Gespräch. Und wenn ich das nächste Mal spazieren gehe, durch die Waldsiedlung beispielsweise, in Onkel Toms Hütte, dann werde ich auf das Bruno Taubblau achten. Und wie es aussieht dann?
Ja. Ich muss mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Hartmann. Es hat einen solchen Spaß gemacht, mit Ihnen sich hier da über dieses für mich unglaublich wichtige und für die Allgemeinheit eben auch ganz wichtige Thema auszutauschen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.